Ah, wo andere Urlaub machen, du arbeitest. Wo gehst denn du dann hin, wenn du in Urlaub gehen willst? Oder gibt es keinen Urlaub für dich? Ja,
Genau.
schon.
Also das ist Tag hinweg tut auch gut, muss man schon sagen. Auch wenn du dann irgendwo schön in den Süden gehst und du denkst,
irgendwie auch verbrennt und so,
Ja.
ist es im Allgäu mit dem schönen Grün schon auch was Schönes. Das ist schon
Wunderbar,
gut, ja.
ja. Kann ich nur nachvollziehen. War wirklich, gestern waren wir auch wunderschön dort. Aber wir hatten jetzt auch Pfingsten letzte Woche,
Ja.
Pfingstfest. Und was ist denn so deine Erfahrung mit Pfingsten und mit dem Heiligen Geist? Was war so dein letztes Erlebnis vielleicht, was du uns gerade mitteilen kannst?
Ich würde sagen, ja, ob ich so richtig letztes Erlebnis so punktuell festlegen kann, weiß ich nicht, aber ich würde sagen, einfach zu wissen, dass Gott für uns ist, das ist eigentlich das, wo ich denke, diese Beständigkeit zu wissen, Gott liebt uns, Gott ist für uns, das ist schon eine Sache, die mich echt nach vorne bringt.
Amen. Danke dir. Dann Gottes Segen für dein Wort. Vielen Dank dir.
Dankeschön. Ja, ich freue mich hier zu sein. Und ich bringe euch ganz liebe Grüße aus Füssen mit. Wir haben nächsten Sonntag haben wir Einweihungsgottesdienst und wir haben also auch schöne Räumlichkeiten bekommen und sind so dankbar. Es war alles zu eng, zu klein, zu genau. Und jetzt sind wir so dankbar, dass wir jetzt da ja, einfach neue Räumlichkeiten haben, auch für die Schule. Schule und Gemeinde sind ja zusammen in einem Gebäude. Und dann wird es sehr stark frequentiert. Genau. Ja, ich habe euch eine gute Botschaft mitgenommen, so gehe ich davon aus. Jakobs neue Identität. Ich möchte heute von Jakob sprechen. Ich werde ein bisschen von dem Hintergrund von Jakob berichten, weil wir so viel von Jakob lernen können, aber vor allem vom Schluss seines Lebens. Und um das im Grunde genommen zu verstehen, ist es so wichtig, dass wir einfach sehen, was vorher geschehen ist. Und ich muss sagen, ich habe ja vier Enkelkinder, einen Schwiegersohn, zwei Schwiegertöchtern. Und ich muss sagen, also so ein Jakob, wenn ihr die Geschichte kennt, den würde man sich wahrscheinlich nicht unbedingt als Schwiegersohn wünschen, ja? So, den würde ich mir jetzt nicht so raussuchen, aber das Interessante ist, dass Gott ihn rausgesucht hat. Und das ist schon mal eine Botschaft, die wir verstehen können, dass Gott trotz unserer Kanten und Ösen, die wir haben, er liebt uns, er nimmt uns an und er schreibt Geschichte, auch wenn du denkst, wie kann so ein wie mich Gott gebrauchen? Und genau, und Jakob war der zweite Sohn seiner Eltern, Isaac und Rebekka. Und kurz nachdem sein Zwillingsbruder geboren ist, und da war es, er war Zwillingssohn, also zweiter in der Reihe. Und im Mutterleib gab es da schon Rangeleien, wer wohl als erstes rauskam. Und das ziehte sich im Grunde genommen das ganze Leben lang. Und deswegen wird er auch als den Fersenhalter erklärt, weil er dann bei der Geburt noch die Ferse festgehalten hat. Weil diese Rangelei war eigentlich auch eine Sache, glaube ich, das war auch eine geistliche, hatte auch eine geistige Komponente, nicht nur eine natürliche, sondern es war so, der erstgeborene Sohn, so wie wir es vielleicht auch in der Landwirtschaft kennen, hat dann im Grunde genommen Haus und Hof und alles bekommen. Und der zweite ist leer ausgegangen. Und es ging ja nicht nur um Materielles, sondern es ging auch um, wenn wir in der Bibel schauen, dann auch um eine geistliche Dimension. Und eines Tages kam Esau, also Jakobs Bruder, hungrig und müde vom Feld zurück. Und er war so hungrig, und ich glaube, da können die Männer das am besten nachempfinden. Ja, also wenn Männer Hunger haben, das ist viel stärker wie eine Frau. Ja, also dieses kurz vor der Männergrippe. Ja, die und Und auf jeden Fall kam er müde, der Arme war müde und hungrig und so, kam zurück. Und sein Bruder hat dann Linsengericht gekocht. Und damals gab es ja kein Drive-In oder Schokoriegel irgendwo beim Kiosk, sondern die mussten natürlich dann einfach hungrig sein. Und Männer sind auch furchtbar gereizt, wenn sie Hunger haben, oder? Also all die verheirateten Frauen, es tut mir echt leid, wenn dein Mann hungrig ist. Auf jeden Fall war es so, er kam zurück und hat dann sein Erstgeburtsrecht dann für ein Linsengericht verkauft. Und also es wird auch von Isaac zum Beispiel gesagt, dass Isaac hatte Esau lieber, denn er aß gern vom Wildbret. Rebekka aber hatte Jakob lieber. Das ist schon mal echt eine Schwierigkeit, wenn Eltern nicht beide gleich lieben, sondern der eine hat den lieblichen Sohn. Und es ist auch, auch eine Sache, dass Isaac, der Papa, ihn, den Esau lieber liebte, weil ja, das war einfach für den Magen ganz gut, weil er einen guten Wildbret gebracht hatte. Und später, also er hat nicht nur den Erstgeburtsrecht quasi er verkauft, sondern er betrug den Erstgeburtssegen. Und das war natürlich entscheidend, weil da auch der Segen Gottes dann, warum auch immer, nur zu einem Kind weitergeführt worden ist. Und aus Angst darüber, weil er seinen Bruder betrogen hatte, da hat er ihn richtig hinterlistig betrogen. Isaac war erblindet und hatte dann den Segen geben wollen, bevor er stirbt, und dann hat er sich entsprechend verkleidet und so weiter, sodass er auch den Vater betrogen hatte, der den Segen nachher gab. Und dann ist er abgehauen vor seinem Bruder aus Angst, weil er dachte, okay, der ist größer, stärker. Und auf dem Weg nach Haran diente er seinem Onkel Laban, und für 7 Jahre für seine Tochter, eigentlich wollte er Rahel bekommen, hat dann die Lea bekommen, das haben sie nachts nicht so unterscheiden können, das Licht war ja aus. Und und dann durfte er nochmal weitere 7 Jahre dann nochmal dienen für die Rahel. Und das sieht man so in dem ganzen Leben, das war ein Gezerre und ein, wie kriege ich mein Recht und so weiter, Hauptsache, ich bekomme das, was ich eigentlich gern haben möchte. Und wie auch immer, hat Jakob durch Fleiß und Segen Gottes wurde Laban sehr reich, und 20 Jahre später hat es trotzdem auch hingekriegt, dass er selber viel haben konnte, und ist dann eines Abends, dann hat er sich entschieden, als Laban sein Onkel weg war, dass er wegzieht. Und dann geht er 3 Tage weg. Nachts, bevor sie aufeinandertreffen, erscheint Gott dem Laban im Traum und warnte ihn, dem Jakob nichts Böses zu tun. Und so entschlossen beide, den Bund des Friedens zu gehen, und jeder ging getrennte Wege. Und Jakob fürchtete sich aber immer noch, in die Heimat zurückzukehren, um seinen Bruder Esau zu treffen. Und in der Nacht, bevor beide sich begegnete, wurde Jakob am Fluss Jabok, hatte er einen Mann getroffen, mit dem er anfing zu ringen. Und die Geschichte schauen wir an. Sorry für die lange Vorgeschichte, aber ohne die Vorgeschichte würde das, was wir jetzt lesen, sehr, sehr wenig machen. 1. Mose 32, Vers 23, und ich lese, und das Geschenk zog vor ihm hinüber, er aber blieb in jeder Nacht im Lager. Er stand aber noch in derselben Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde samt seinen 11 Kindern und überschritt mit ihnen die Furt Jabok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Jakob aber blieb alleine zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis zur Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und da fragte ihn, was ist dein Name? Und er antwortete, Jakob. Und da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und den Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort und Jakob aber nannte den Ort Peniel. Denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging auf, als er an Peniel vorüberzog und hinkte wegen seiner Hüfte. Darum essen die Kinder Israels bis zum heutigen Tag die Sehne nicht, die über dem Hüftgelenk läuft, weil Jakobs Hüftgelenk die Hüftsehne angerührt hatte. Komische Story, oder? Also hat man da nicht mehr Fragezeichen vor den Augen? Ich weiß nicht, wie geht's euch, ja? Wenn man das denkt, was für eine seltsame Story, oder? Du liest es und du denkst, ja, da kommt einer, der, dann sagt er, ich lasse dich nicht vorbeigehen, fängt an mit ihm zu ringen, du musst mich segnen. Und dann fragt der Mann ihn, wie er heißt, er sagt, wie er heißt, und dann fragt er zurück, er sagt nichts und lauter so Sachen, und dann segnet er ihn doch. Und ja, ich weiß nicht, wie geht's euch? Es sind noch viele, viele Dinge, die Gott einfach so eingefädelt hat, wo wir einfach, und ich versuche in ein paar Minuten euch das aufzuschlüsseln. Wir sehen hier in der nächsten Folie ein Bild, wie Jakob mit dem Mann rang und wahrscheinlich bittet er ihn dort, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und auf jeden Fall hat Jakob eine Gottesbegegnung gehabt. Wir bin ja erst gefragt worden über die Gottesbegegnung, ja, wie ist Pfingsten für uns? Haben wir Gottesbegegnung, haben wir Gott erlebt? Und hier ist es eine ganz eigenartige Gottesbegegnung, ein Moment, wo das Leben von Jakob aber von dem Zeitpunkt total transformiert worden ist, wo ein Moment von Erfahrung, von Entdeckung und jeder erlebt vielleicht Gott in gewisser Maßen anders. Und das sind Momente, wo man Gott begegnet auf einer ganz eindrucksvollen Art und Weise, die unser Leben total verändert. Bei mir war es, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe, wo ich gemerkt habe, ich glaube, ich habe euch mal die Geschichte erzählt, wie meine Mutter super depressiv war. Und ich komme ja ursprünglich aus Kanada rüber. Und meine Schwester und ich, wir haben jeden Tag für unsere Mutter gebetet, weil die Psychologen, die Therapeuten ihr nicht helfen konnten. Und wir dachten, wenn es irgendwo Hilfe geben könnte, dann muss es doch von Gott kommen. Als Zehnjähriger, was tust du da? Und wir fingen an, jeden Abend für unsere Mutter zu beten. Und dann eines Tages hat sie einen Psychologen bekommen, der gläubig war. Und er hat sie zu Jesus geführt. Und sie wurde frei von ihren Depressionen, Angstzuständen. Die war ursprünglich mal Marathonläuferin und war eigentlich eine taffe Persönlichkeit. Aber durch die Scheidung meiner Eltern ist sie da nicht hinweggekommen. Und dann hat sie ihr Leben Gott gegeben. Die Depressionen sind nicht von heute auf morgen weggegangen, aber durch diese mehr und mehr andauernde Gottesbegegnung hat sie wirklich gemerkt, es gibt einen Sinn für mein Leben. Und so haben wir auch gemerkt, wow, ein Gottesmoment ist total wichtig. Und viele Menschen haben alleine mit Gott diese Gottesmomente gehabt. Mose am Berg Sinai, Josua, wo er vor dem Herrn der Herren stand. Oder Abraham, wo er mit dem Bund mit Gott geschlossen hat. Gideon, als er den Weizen gedroschen hatte und sich eigentlich fürchtete vor seinen Feinden und so. Und der Engel des Herrn ihn begegnete. Daniel in Visionen. Petrus, als Jesus ihn rehabilitiert hatte und ihn dreimal nachdem er ihn dreimal verleugnete, sagte er ihm, hey, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe und weide meine Schafe. Und Jesus ihn wiederhergestellt hat. Und ich denke, auch diesen Gottesmoment hat ihn total, total verändert. Saulus auf dem Weg nach Damaskus und so weiter. Und so sehen wir, wie manche Menschen, die alleine mit Gott waren, einfach einen Gottesmoment hatten und Gott erlebt haben. Aber wir lesen auch, dass Gott auch mit einer Gruppe von Menschen begegnet ist. Schadrach, Meschach und Abednego im Feuerofen oder in Apostelgeschichte 2, als Pfingsten war, da war die Gemeinde zusammen, haben gebetet, da haben wir letzten über Pfingsten ja gehört und der Heilige Geist ist gefallen und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an, neuen Sprachen zu reden. Und wir lesen Apostelgeschichte 4 später, wo die gleiche Gemeinde sich versammelten. Da haben sie einen Gottesmoment gehabt und selbst die Städte fingen an zu beben. Nun, nächste Folie sehen wir Jakobs Name von Geburt. Sein Name war Betrüger, Hinterlistiger oder Fersenhalter. Das war sein Name. Und so im Gegensatz zu uns Deutschen, wenn wir irgendwie einen Namen geben, hat einen Namen meistens, also man kann zwar in irgend so ein Register nachschauen, was eventuell die Bedeutung des Namens ist, aber wirklich wissen tun wir es eigentlich gar nicht. Ja. Wir geben einen Namen, weil er cool klingt. Ja. Damals haben sie einen Namen gegeben, weil es etwas mit der Geschichte oder mit der Bestimmung oder irgendwas zu tun hatte. Und hier wurde er als Jakob, wenn man das im Hebräischen sagt, dann versteht man, hey, er ist Betrüger, Hinterlistiger, er ist der Fersenhalter, der kämpft für Dinge. Und in 1. Mose 27, 36, da heißt es, und da sprach er, er heißt mit Recht Jakob, man verstand ja die Sprache, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Mein Erstgeburt hat er genommen und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und er sprach zu seinem Vater, hast du mir denn keinen Segen vorbehalten? So, er hatte seinen Vater, seinen Bruder wegen dem Erstgeburtssegen und Erstgeburtsrecht betrogen. Sein Schwiegervater war auch derjenige, der ihn wiederum betrogen hat. Also irgendwie ging das hin und her. Er ging dann mit seinem ganzen Hab und Gut, mit seinen Frauen und Mägde und so weiter wieder raus, auch nicht abgesprochen und alles. Das Ganze war echt ein Chaos in seinem Leben. Und dann, nächste Folie, sehen wir, dass Penuel bedeutet das Angesicht Gottes. Also es bedeutet hier an diesem Ort, Penuel, heißt es, dass er dort das Angesicht Gottes gesehen hatte. Und da rang er auch mit diesem Mann und hat dieses Angesicht Gottes gesehen. Und er stand bei der nächsten Folie im Jabok und das heißt entleeren, ausgießen, sich leer machen. Und das war eigentlich sein Zustand, den er hatte. Er war in Jabok, wo er selbst, also einfach so war sein innerlicher Zustand. Er war entleert, er war wahrscheinlich frustriert, er war innerlich leer und er wusste, boah, wie wird mich mein Bruder begegnen? Ich habe so viele Dinge in meinem Leben gemacht, so viel Schuld auch aufgeladen. Mein Leben ist ein Chaos geworden. Und das war dieser Zustand, den er hatte. Und dann schickt er die Frau und Kinder auf die andere Seite. Er bleibt alleine. Und auf einmal fängt er an, mit einem Mann zu ringen. Also ich stelle mir so vor, da läuft jemand ihm entgegen und er sagt, Moment mal, da kann ich einen Segen bekommen. Er hat ja auch darum gerungen, einfach einen Segen zu bekommen von seinem Vater und Erstgeburtsrecht und so weiter. Und das war ja seine Natur. Er hat mit Gewalt versucht, den Segen Gottes zu bekommen. Und irgendwie stellt er sich so im Weg und er sagt, hey, ich lasse dich nicht, bevor du mich nicht segnest. Und wie er auch immer ihn erkannt hat, das wird nicht gesagt, aber er fängt an, anstatt ihn freiwillig ihn segnen zu lassen oder nicht, er sagt, nö, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und er fängt an, mit ihm zu ringen. Er fängt an, mit ihm, ja, ihn nicht loszulassen. Und er kämpft die ganze Nacht hindurch. Und wie gesagt, er hat ja auch im Kapitel 25 verkauft er sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht. Kapitel 27 erschlich er oder durch Betrug erwarb er sich den Erstgeburtssegen. Und wie auch immer, Gott, er wollte den Segen Gottes haben. Da war ein Hunger in seinem Leben, weil er wusste, diesen Erstgeburtssegen hat er nicht nur materiell was zu tun, sondern er wollte den Segen Gottes haben. Die Art und Weise war vielleicht nicht unbedingt so, wie wir es haben wollten. Also wie gesagt, er wäre nicht mein Traumschwiegersohn gewesen. Und von Esau wird hingegen gesagt, dass das ist der einzige, wo Gott sagt, dass er ihn hasst. Und du denkst, boah, das ist ja ganz schön krass. Die Bibel spricht von keinem anderen außer über Esau, dass er ihn hasst. Und die Frage ist, warum? Und ich glaube, dass im Gegensatz zu Jakob, Esau, ihm war der Segen Gottes eigentlich bedeutungslos. Erstgeburtsrecht, naja, Hauptsache der Magen ist voll, Hauptsache ich bin gefüllt, aber Hauptsache der Bauch ist voll, das ist mir wichtiger, wie das, was Gott für mich vorbereitet hat. Teller, Linsen, egal, Hauptsache eben der Bauch gefüllt. Der Segen Gottes, naja, wenn er es noch hat, wäre es schön. Und in Offenbarung 3, Vers 15, da heißt es, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt. Also weder einfach zu sagen, hey, ich liebe Gott von ganzem Herzen oder ich lehne Gott völlig ab. Sagt Gott, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Also Gott erwartet eigentlich, dass du entweder all in bist oder all out. Ja? Aber so dieses, naja, so ein bisschen Gott nachfolgen, also das ist das, wo er sagt, werde ich dich aus meinem Munde ausspeien. Also auf ja, Straßendeutsch würde ich sagen, es kotzt ihn an, wie man sich verhält, wenn man weder kalt noch warm ist. Und Gott möchte, dass wenn wir ihm nachfolgen, dass wir nicht wie in Esau sind, dass wir sagen, naja, okay, ich nehme das eine oder das andere an, aber man muss ja den Glauben ja nicht so ernst nehmen. Man muss ja nicht extrem sein. Aber Gott sagt, hey, wenn du, es gibt ja auch nicht ein bisschen verheiratet, versteht ihr? Also entweder bist du voll verheiratet, oder du bist es nicht. Und entweder folgst du Gott von ganzem Herzen nach oder du lehnst ihn ab. Aber so dieses dazwischen Sonntagschristen, die naja, den Stuhl aufwärmen, aber sonst sich weder in die Gemeinde beteiligen oder irgendwie den Glauben irgendwie groß ausleben, aber irgendwie, man weiß ja, es ist ja schon richtig mit dem christlichen Glauben und das ist ja alles nicht verkehrt und so weiter, aber man muss es ja nicht ganz so ernst nehmen. Und das war die Haltung von Esau. Und Gott sagt, hey, diese Haltung kotzt mich an. Und hier sehen wir, wie ein anderer hingegen, der einfach beständig danach ist, zu sagen, Herr, ich brauche dein Segen. Ich möchte, dass du mich gesegnet, dass du mich segnest. Und also die Wege waren nicht gut. Da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Aber das Herz brannte für Gott. Und das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied von inwieweit wir wirklich Gott von Herzen nachfolgen. Dass, wenn er sagt, hey, ich möchte nicht, dass du das tust, dass du bestimmte Dinge im Internet oder im Fernsehen anschaust, weil er sagt, das tut dir nicht gut. Und er sagt, naja, okay, es gibt ja immer Vergebung in Christus. So. Dann leben wir in Kompromissen, versteht ihr? Entweder wir sind heiß, dass wir Gott nachfolgen, oder Gott sagt, hey, dann lehn mich halt vollends ab. Aber dieses Laue, das mag Gott gar nicht. Und obwohl Jakob ein Schurke war, hatte Gott mehr Gefallen an ihm, weil im Endeffekt ein Hunger nach Gott und nach seinem Segen da war. Und das bedeutet nicht, dass es egal ist, wie man zur Segnung Gottes kommt. Das heißt auch nicht, dass wir unsere Werte irgendwie aufweichen dürfen und Hauptsache irgendwie Gott nachgehen. Aber versteht ihr, das Herz, das brannte nach Gott. Das wollte, da war ein Eifer nach Gott. Ich will Gott erleben, ich will. Aber er wusste wohl nicht genau, wie er es tun sollte. Und das bedeutet eben, wie gesagt, nicht, dass es egal ist, wie man zu Segnung kommt, aber dass Gott sehr wohl unser Herz anschaut. Und Jakobs hatte Hunger nach Gott. Seine Wege waren nicht gut, aber sein Herz brannte dafür. Und Gott sah sein Herz und wollte ihn segnen und hatte Gefallen an ihm. Und auf einmal fängt er an, mit ihm zu ringen. Und Jakob in seiner alten Brille, in seiner alten Mentalität denkt er, hey, das ist, wie ich meinen Segen bekomme. Wisst ihr, einer, der ständig nur mit dem Hammer umgehen kann, der denkt, alles muss man mit dem Hammer bearbeiten. Aber es gibt Dinge, die solltest du nicht. Also ein Elektriker braucht in der Regel kaum Hammer, außer wenn er Schlitz klopft oder irgendwie so. Aber ein Hammer kann viel zerstören. Aber das war dieses Werkzeug, wo er, will ich mal einfach bildlich so darstellen, den er gebraucht hatte, um etwas zu bekommen. Und er fängt an, mit ihm zu ringen und sagt, Herr, ich möchte von dir den Segen, ich lechze danach, von dir was zu erleben, und fängt an, mit ihm zu kämpfen. Und dann haut dieser Mann, was ein Bild Gottes ist, ja, das wird er nachher, er hat ja mit Gott gerungen, und Gott selbst fängt an, mit ihm zu ringen und haut ihm auf die Hüfte. Und jetzt ist er da, ist das Ding ausgekugelt, ja, und am Hüftgelenk, und er kämpft, er gibt nicht nach, er kämpft weiterhin, und dann ist die Frage, warum hat Gott ihn nicht irgendwie den Fuß verstaucht oder irgendwie, warum ist es die Hüfte? Und ich glaube, dass Gott uns im Alten Testament, was ja alles bildhaft auch dargestellt ist, dass Gott einfach da, wo die Stärke des Mannes ist, wo auch die Waffenrüstung gestanden ist und wo im Alten Testament einfach die Hüfte immer wieder so ein Zeichen ist für Stärke, die hat er angefochten oder angerührt, sodass er in der Art und Weise, wie er bisher Gott nachgefolgt ist, nicht mehr nachfolgen kann. Wie kannst du denn rennen, wenn deine Hüfte aus, ausgekugelt ist, deine Hüfte wehtut, wie kannst du so weiter rennen, wie du bisher gerannt bist? Und Gott hat einen Stopp gesetzt und hat gesagt, hey, mein Lieber, das ist nicht der Weg, wie du mir nachfolgen solltest. Und weder auf Kurz- oder Langstrecke kann man doch in so einem Zustand nicht rennen. Und einfach als Zeichen, du musst mir anders nachfolgen. Und Gott hat Jakob verhindert, dass er ihn auf natürliche Weise ihm so weiter nachfolgt und den Segen bekommt, wie er sich bisher haben wollte. Und dann rang er mit dem Herrn und er sagt, und auf einmal hört der Herr auf, mit ihm zu ringen und fragt ihm die Frage, wie ist dein Name? Ist es nicht komisch? Also, ich meine, die Bibel sagt ja, dass Gott uns so sehr kennt, dass er sogar die Anzahl unserer Haare kennt. Bei mir sind es weniger, bei euch sind es mehr. Ja, er kennt uns vor Grundlegung der Welt. Und er fragt, hey, wer bist du? Also ich bin ja Opa jetzt, ne, Vierfacher. Und es war ja schon bei zwei Jungs, dass einer heißt Johnny, der andere ist der Kalli. Kalli, komm mal her. Ja, so, das passiert uns Männern, dass man da schon bei zwei durcheinander kommt. Jetzt hast du so viele Menschen auf Erden. Es könnte ja auch sein, dass Gott den Namen vergessen hat. Das war nicht der Fall. Gott hat nicht seinen Namen vergessen. Wie heißt denn auch du? Ja, wo kommst denn auch du her? So, was ist denn, wie heißt nochmal? Ja, das war ja nicht die Sache. Der wollte auch nicht seinen Personalausweis, seine ID wissen oder sonst was. Sondern hinter dieser Frage heißt es, hey, wer bist du? Und er sagt, Jakob, Betrüger, Hinterlistiger. Ich bin einer, der eigentlich hinterlistig ist. Ich bin der, der meinen Bruder, meinen Vater betrogen hat. Und Gott stellt ihm im Grunde genommen mit dieser Frage einen Spiegel vor seinen Augen und sagt, hey, wer bist du? Wer bist du? Und er sagte, ich heiße Betrüger, hinterlistiger Fersenhalter. Wenn wir es im Deutschen lesen, denken wir, ja gut, der Schalter Jakob, gell? So hat ihn halt sein Alter geheißen. Aber das war ja nicht der Grund, sondern er hat ja betrogen und Gott möchte ihm eine neue Identität geben. Gott möchte ihm Segen geben. Aber auf diese alte Art und Weise, wie er seinen Hammer immer wieder verwendet hat, seine Wege, die er gegangen ist, er sagt, hey, in der Art und Weise hält der Segen nicht. Du brauchst eine neue Identität. Und bei der Identität war es oft so, vielleicht können wir den nächsten Zeichen machen. Hier habt ihr ja schon oft gesehen, Hotels oder wahrscheinlich ist auch hier irgendwo so ein Fluchtplan. Also wenn es hier irgendwie raucht oder brennt, dann braucht man so einen Fluchtplan, oder? Jetzt Frage an euch, für was braucht man einen Fluchtplan? Also die meisten Leute brauchen das, weil ja dann eine Rauchentwicklung kommt. Viele denken, die sterben ja wegen den Flammen, ist aber nicht so, sondern eher von Rauchentwicklung und so. Und wenn ganz, ganz viel Rauch kommt, dann ist man lost und weiß nicht wohin. So, warum braucht man, was zeigt uns der Flucht- und Rettungsplan? Ich frage mal euch, ist nicht so schwer für einen Sonntagmorgen. Ein Ausweg, genau, ein Rettungsplan, also ein Ausweg. Und was muss ich wissen, wenn ich raus möchte? Vielleicht können wir den nächsten, genau. Ich muss ja nicht nur wissen, wo ich rauszurennen habe, sondern ich muss ja erstmal wissen, wo bin ich? Wo stehe ich? Denn diese zwei Dinge sind total wichtig. Viele denken, naja, okay, Hauptsache ich weiß, wo die Tür ist. Aber wenn ich jetzt hier nicht weiß, wo ich bin, dann kann es sein, ich gehe nach links statt nach rechts, weil ich denke, links ist der Ausweg. Aber nee, hätte ich mir den Standort angeschaut und wüsste, wo ich bin, dann wüsste ich, wie rechts quasi oder auf der anderen Seite der Fluchtweg ist. Und im Grunde genommen mit dieser Frage, die Gott ihm gestellt hat, wer bist du, hat er genau diese zwei Dinge erfragt. Wer bist du? Wo stehst du? Wo ist dein Standort? Damit ich dir zeigen kann, wo ich dich segnen will, wo ich dich hinausführen will. Und in dem Segen war ganz oft im Alten Testament, wenn Bund geschlossen worden ist, wenn ein Segen gegeben worden ist, dass es eine Berührung gab, eine Namensänderung und einen Segen. Und Gott hat ihn, muss sagen, ein bisschen heftig angerührt so. Und er wollte ihn segnen und hat ihn gesegnet und ihm einen neuen Namen. Und neuen Namen bedeutet auch eine neue Identität. Denn seine Identität war ja, du bist der Betrüger, du bist der Hinterlistige, du bist der Fersenhalter. Und Gott sagte, hey, das soll nicht mehr deine Identität sein. Deine Identität soll sein, da kommen wir gleich drauf. Und er spricht prophetisch über ihn und Jakob soll der Vater der Nation werden und die Verheißung, die auch Abraham bekommen hat, aber seine Wege waren einfach nicht richtig. So musste er seinen Namen ändern. Und ich dachte, ich habe vorhin kurz von meiner Mutter gesprochen, wir haben ja immer wieder Namen zugesprochen bekommen. Und ich spreche jetzt nicht unbedingt deinen Namen, was im Personalausweis drinsteht, sondern ich spreche von Namen, die Menschen uns genannt haben. Namen, die uns vielleicht auch verletzt haben. Dass sie gesagt haben, naja, wer sich auf dich verlässt, der ist verlassen. Oder ja, du bist immer zu spät oder du bist immer so und da und so. Und du kriegst es niemals gescheit hin. Und oftmals sind solche Namen durch Autoritätspersonen uns gegeben worden. Meine Mutter hatte bei der Geburt, war es ja damals früher so, man konnte ja, sie ist 41 geboren. Und da konnte man damals ja nicht wissen, kommt jetzt Mädchen und ein Junge raus. Da hat man sich überraschen dürfen, was kommt. Und sie war die zweite, die rausgekommen ist. Und meine Großmutter sagte dann meiner Mutter, ach, und die hat es so im Spaß gesagt, aber was ist dann in den Menschen passiert. Sie sagte, ach, weißt du, als du rauskamst und wir sahen, dass du ein Mädchen bist, hätten wir dich am liebsten wieder reingeschoben. Meine Großmutter hat nicht gedacht, dass sie einen Schaden anrichten würde. Aber ich sah Bilder von meiner Mutter, wo sie dann so 10 Jahre alt war. Und da trug sie immer Lederhosen an. Nun, Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre, da haben Frauen keine Lederhosen getragen. Und was ich da einfach rausgesehen habe, ist, dass das einfach ein Verlangen war zu sagen, hey, nimm mich doch bitte an. Also dieser Spruch, wir hätten dich am liebsten wieder reingeschoben, um einen Jungen zu kriegen, das war ja eigentlich der Spruch, ja, hat sie damit kompensiert, dass sie gesagt hat, okay, damit meine Eltern mich annehmen und nicht wieder irgendwie wegschieben, ziehe ich eine Lederhose an, dann bin ich ein bisschen burschikos, dann kriege ich Annahme, versteht ihr? Und es gibt manchmal Menschen, die uns Namen gegeben haben, die uns verletzt haben. Meistens durch Streitigkeit, meistens durch wenn es Zoff gegeben hat. Aber bei ihm war ja kein Zoff und Andere sagen, hey, du bist zu fett, du bist nichts wert, du bist hässlich, keiner will dich, du bist zu dumm, du kannst es nicht, lass lieber den anderen das machen, du stehst immer im Weg und so weiter. Und das sind solche Namen, die immer wieder ausgesprochen worden sind in einem Leben, wo ein Stück weit unsere Identität ausgemacht haben, wir angenommen haben. Und in 2. Korinther 5, Vers 17, da heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du was? Dann bist du ein Christ, ein Christus-Nachfolger, einer, der Christus wieder repräsentiert. Und Gott ist derjenige, der dich liebt. Ich habe dich je und je geliebt, deswegen habe ich dich aufs lauter Güte zu mir gezogen. Deswegen sitzt du auch heute Morgen hier, um einfach von ihm zu hören. Gott hat so viel Interesse in deinem Leben gehabt, dass er dich hierher gezogen hat, damit du auch diese Botschaft hörst, wo Gott dein Leben eine neue Identität, eine neue Wertigkeit geben will. Aber wir sind oftmals von diesen alten Namen, die wir bekommen haben, sind wir in unserer Identität so verseucht worden, dass wir gar nicht mehr wirklich das annehmen können, was Gott über uns denkt. Und Gott gab ihm einen neuen Namen. Vielleicht können wir, genau, Israel. Er sagt, hey, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, du sollst nicht mehr Betrüger heißen, du sollst nicht mehr Nichtsnutziger heißen, Fersenhalter, sonst was, sondern Gott streite für dich, für uns. Gott möge für uns streiten, Gott herrscht, Gott möge herrschen in deinem Leben, Gott möge dir auch in deiner Identität herrschen und begegnen. Das war eigentlich Gottes Anliegen, warum er den Namen verändert hat. Nicht, weil er gesagt hat, naja, Jakob, das klingt ja zu gut, Israel klingt ja viel cooler, sondern er hat ihm einen neuen Namen gegeben und gesagt, hey, ich bin bei dir, ich streite für dich, ich liebe dich und ich möchte durch dich herrschen. Und von Israel oder Jakob Israel ist ja sind ja die Israeliten entstanden, wo Gott einfach Segen gegeben hat und bis auch zum heutigen Tag, wo er seine Hand über dieses Volk hält. Und nochmal zurück zum Fluchtplan. Es ist gut zu wissen, wenn ich über Identität spreche, gibt es immer eine doppelte Identität. Es gibt einmal die Identität von dem, wo ich raus muss und zu der Identität, wo Gott mich hineinhaben möchte. Und Gott hat ihn da rausgeführt und gesagt, nee, Junge, nicht mehr Jakob ist dein Name. Deswegen hat er ihn gefragt, nicht mehr Fersenhalter, Hinterlistiger, sondern ich gebe dir eine neue Bestimmung in dein Leben. Und Jakob musste seine alte Identität ablegen, um seine neue Identität anzunehmen. In Römer 3, Vers 23, da heißt es, die Bibel sagt, dass wir allesamt Sünder sind und ermangeln den Ruhm, den sie bei Gott haben sollten. Und das ist unsere Identität. Die Bibel sagt, jeder Mensch ist ein Sünder. Aber, und jetzt nächster Vers, da heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnade oder Gottes Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Sünde Lohn ist der Tod und unsere Identität, unsere alte menschliche Identität, unsere sündliche Natur von Fleisch und Blut ist das, was uns von Gott trennt. Aber Gott hat uns in Christus einen neuen Wert gegeben, eine neue Identität. Und er sagt, das Alte ist vergangen. Ich gebe dir eine neue Identität. Und er bringt uns diesen Fluchtplan, indem er uns durch sein Wort einfach uns zeigt, dass er uns liebt, dass er für uns ist. Genauso wie ein Jakob, wo man sagt, naja, will man sich ja auch nicht so vergleichen, aber so wie er einem Jakob, einem Betrüger nachgegangen ist, so geht er auch uns nach, weil er uns liebt. Und er sagt, hey, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadegabe Gottes, ewiges Leben in Christus Jesus. Ein bisschen andere Übersetzung, was ich zitiert habe. Und Epheser 2, Vers 8, da heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. So, Jakob hat versucht, aus eigenen Werke die Segnungen Gottes zu bekommen. Aber Gott sagt, hey, es ist nicht durch unser Bemühen. Wenn wir Leute fragen, glaubst du, dass du in den Himmel kommst, sagen die meisten, ja, ich habe ja niemanden umgebracht. Erwartet ja auch keiner übrigens. Ja. Aber wir sind nicht durch unsere eigenen Werke gerecht geworden, sondern wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Gott hat nicht nur Jakob, sondern Gott hat auch dir eine neue Identität in Christus gegeben. Und manchmal kommt er und heute ist so ein Tag, wo Gott uns vielleicht diesen Spiegel vorhält und sagt, hey, wer bist du? Und da will er nicht wissen, ob du Jean-Christophe oder Jonathan heißt oder sonst wie, sondern er will wissen, was hast du für eine Identität angenommen? Und in Christus haben wir eine neue Identität. Vielleicht können wir die nächste Folie zeigen. Und genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist die gute Botschaft. Das ist die Botschaft, dass Gott dich liebt, dass Gott dich angenommen hat. Und Christus, wir haben Ostern erst vor 47 Tagen gefeiert. Ostern ist der Zeitpunkt, wo wir merken, Christus ist Mensch geworden, hat sein Leben gelassen für uns, um uns anzunehmen, trotz unseren Kanten und Ösen. Er hat dich geliebt vor Grundlegung der Welt. Deswegen hat er Jesus ans Kreuz genagelt, weil er dich liebt. Und er bietet dir eine neue Identität in Christus an. Das Einzige ist, was wir tun können, ist, dieses Angebot anzunehmen und zu sagen, Herr, sich zu demütigen vor Gott und zu sagen, ich kann es nicht aus eigener Kraft. Ich muss mich demütigen vor Gott und das Geschenk der Erlösung für mein Leben annehmen. Und dann gibt Gott seinen Segen, dann gibt Gott seinen Geist, dann gibt Gott Sohnschaft und Tochterschaft, dann nimm dich Gott an und gib dir Bestimmung in deinem Leben, das Wert hat, wenn du die alte Bestimmung, das alte Ich ablegst und sagst, ab jetzt muss Christus mein Leben sein. Ich möchte mit uns beten und vielleicht könnt ihr aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass dein Herz für uns schlägt. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz alles getan hast, damit wir Zugang zu dir haben. Du hast sogar für den Preis unsere Schande, unsere Sünden, hast du selbst bezahlt.
Markus zeigt vielleicht noch etwas.
Und ich danke dir, Jesus, Herr, dass wenn wir dir jetzt begegnen in dieser Situation, wo wir vielleicht auch ein inneres Ringen haben und du uns fragst, hey, wie stehst du, wer bist du? Hast du mich angenommen? Hast du Christus angenommen? Die Bibel sagt, dass so viele ihn aber aufnahmen, denen gibt er das Recht, Gottes Kinder zu sein, die an seinen Namen glauben. Das bedeutet, wenn wir Christus annehmen, und es geht nicht um Religion und es geht auch nicht um Kirchenmitgliedschaft, sondern es geht hier, dass wir sagen, Herr, ich möchte dich in mein Leben annehmen. Und diesen Preis, den du bezahlt hast, wo wir an Ostern erst gefeiert haben, dass Jesus stellvertretend am Kreuz für uns gestorben ist, damit er den Preis unserer Sünden bezahlt, damit wir frei sind, damit wir einen freien Zugang bekommen, indem dass wir uns demütigen und dieses Geschenk des ewigen Lebens, das Christus für uns erworben hat, annehmen, so will ich dich heute wirklich ermutigen, folge Jesus von ganzem Herzen nach. Und vielleicht hast du einen Namen gehört in deinem Leben, wo dich niedergeschlagen hat, wo du angenommen hast, wo Leute destruktive Namen ausgesprochen haben, und Gott möchte dein Herz berühren. Gott möchte dir durch sein Wort eine neue Identität geben. Mein Gebet ist, dass du in diesem Ringen mit Gott nicht aufgibst, sondern dranbleibst, sodass er dich berühren kann, dass er dich einen neuen Namen geben kann, eine neue Identität, und dass du voranlaufen kannst. Vielleicht bist du auch jemand gewesen, der Jesus nachgefolgt ist und, naja, in vielen Kompromissen geblieben ist. Ich will dich ermutigen, mach ganze Sachen mit Jesus. Wir werden jetzt eine Zeit des Gebetes haben und auch des Abendmahls, wo wir einfach mit diesen Dingen vor Gott kommen können. Einfach du mit Gott und einfach wir ins Gebet gehen können. Amen.
Amen.